die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Schwestern und Mitfeiernde, Gott umarmt uns durch die Wirklichkeit. Könnt ihr euch noch erinnern? Ich meine jetzt meine Schwestern. Gott umarmt uns durch die Wirklichkeit, das war die Überschrift unserer diesjährigen CCB-Woche im Januar. In unserem Konvent ist darüber gleich beim ersten Zusammensein eine engagierte und hitzige Diskussion entbrannt. Eine hat gemeint, ich kann mit dieser Überschrift überhaupt nichts anfangen, denn es gibt gar keine Wirklichkeit. Sie hat damit gemeint, dass es keine objektive Wirklichkeit gibt, weil Wirklichkeit für jede und jeden etwas anderes ist. Für andere von uns war das kein Widerspruch. Dann gibt es halt eben verschiedene Wirklichkeiten, so verschieden, wie wir sie wahrnehmen. Das war eine wichtige Feststellung, die wir vermutlich alle auch aus eigener Erfahrung kennen. Da sagt eine zur anderen freundlich guten Morgen und die andere, die einen schlechten Tag hat, denkt, was hat die wohl schon wieder gegen mich? Wir Menschen nehmen unsere Wirklichkeit aber nicht nur unterschiedlich wahr, sondern wir gestalten sie bekanntermaßen ja auch ganz aktiv. Und das nicht nur, wenn wir handeln, nicht nur, wenn wir etwas tun, sondern, und das ist uns vielleicht manchmal weniger bewusst, auch durch unser Denken und Reden. Es macht einen Unterschied, welche Haltung ich den Menschen und der Welt gegenüber habe, mit denen und in der ich lebe. Ein schönes Beispiel dafür ist unser heutiger Predigttext aus dem 12. Kapitel des ersten Briefes des Paulus an die Gemeinde in Korinth. Wir haben ihn schon gehört in der Epistellesung. Dieser Text, in dem es um den einen Geist und die vielen Gaben geht, ist ja an sich, so habe ich den Eindruck, zumindest unter uns Schwestern sehr bekannt. Aber es lohnt sich, ihn für einmal im Kontext des Briefes anzuschauen und ihn darin eingebettet zu sehen. Dabei ist schon die Feststellung spannend, dass Paulus diesen Brief als Antwortschreiben verfasst hat. Er selbst hat die Gemeinde in Korinth vermutlich so um das Jahr 50 herum auf einer seiner Missionsreisen gegründet. Nachdem er sie wieder verlassen hat, ist es im konkreten Alltag zu Unklarheiten, Fragen und Problemen gekommen, die geklärt werden mussten. Also wurde in der Gemeinde ein Schreiben an Paulus verfasst, auf welches er sich nun bezieht. Vermutlich war es für Paulus ziemlich ernüchternd, was ihm da über die Zustände in der Gemeinde berichtet worden ist. So war etwa die Aufspaltung in rivalisierende Gruppen, die sich auf unterschiedliche Leitfiguren berufen haben, ein schwerwiegendes Problem. Des Weiteren gab es moralische Missstände. So musste Paulus Bezug nehmen auf unsittliche sexuelle Beziehungen, die, so schreibt er, schlimmer waren, als sie unter den Heiden vorkamen. Und es gab Rechtsstreitigkeiten, die zu regeln die Gemeindeglieder selber nicht in der Lage waren. Stattdessen zogen sie einander vor die städtischen Richter. Diese aber waren Heiden und dass sie als solche über Angelegenheiten in der Gemeinde zu entscheiden hatten, ja, dass es überhaupt zu solchen Streitereien kommt, das war für Paulus absolut unwürdig. und damit noch nicht genug. Auch im Gottesdienst herrschen desolate Zustände. So schreibt Paulus: Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Man kann die Wut des Paulus förmlich spüren, wenn er den Gemeindegliedern in seinem Brief um die Ohren schleudert: Werdet doch einmal recht nüchtern und sündigt nicht, denn einige wissen nichts von Gott. Das sage ich euch zur Schande. So, und was nun? Wie ist es den Christinnen und Christen in Korinth wohl ergangen, als ihnen dieser Antwortbrief ihres Gemeindegründers vorgelesen wurde? Beschämt und enttäuscht über sich selbst und die anderen? Hat sich Mutlosigkeit und Resignation breit gemacht? Gab es hängende Ohren? Oder war da beim einen oder der anderen vielleicht auch Wut? Wut auf Paulus und auch auf die anderen? Denn schließlich kann ich ja nichts dafür, sondern die anderen sind schuld. Mir ist es ehrlich gesagt nicht so besonders schwer gefallen, mich in diese Situation hineinzuversetzen. Denn es ist ja auch ein bisschen eigene Erfahrung, und ich wage zu sagen, wahrscheinlich auch die Erfahrung von vielen von uns. Da beginnt etwas mit einer großartigen Begeisterung. Wir sind Feuer und Flamme für etwas und bereit, unsere ganze Kraft und Energie in eine Sache zu geben. Das kann eine Gemeinde sein, das kann eine geistliche Gemeinschaft sein oder sonst etwas, wo unser Miteinander und unser Einsatz gefragt ist. Und dann, irgendwann, früher oder später, kommt die Ernüchterung. Es läuft nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Es ist schwierig. Schwieriger als gedacht. Da gibt es Ideale, denen wir hinterherlaufen und nicht erreichen. Enttäuschung macht sich breit. Was soll denn das? War denn alles umsonst? Und was nun? Stehen wir nur noch vor einem Scherbenhaufen? Liebe Schwestern und Mitfeiernde, auch Paulus hätte in der Gemeinde in Korinth einen Scherbenhaufen hinterlassen können. Seine Worte sind scharf und unmissverständlich. Er greift in seinem Brief die Missstände in Korinth schonungslos an. Doch Paulus belässt es nicht bei dieser harschen Kritik, sondern er erinnert die Gemeinde auch an etwas. Er erinnert sie an den Anfang, an den guten Anfang und an das Ideal, das in diesem Anfang war. Er erinnert an die Wirkung des Geistes Gottes in der Gemeinde. Er tut dies bereits zu Beginn seines Briefes, wenn er schreibt, dass die Gemeinde nicht entstanden sei, weil er besonders überzeugend gepredigt hätte, sondern aus diesem Wirken des Geistes Gottes heraus. Nicht durch seine Worte, mit denen er nach Menschenweisheit hätte überreden wollen. Denn eine solche Gemeinde wäre ohne Fundament und kraftlos. Aber die Gemeinde in Korinth, so schreibt er, ist gegründet aus der Kraft Gottes. Und daran erinnert er sie nun nochmals, wenn er über die verschiedenen Gaben schreibt, die dieser eine Geist Gottes schenkt. Hören wir ihm nochmals zu. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allem. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen Glaube in denselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Paulus erinnert damit die Gemeinde nicht nur an ihren Ursprung, sondern richtet sie auch wieder auf ein gemeinsames Ziel aus, wenn er schreibt: Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. Was hier überraschend ist im Kontext zu dem, was Paulus zuvor und auch nachher wieder an die Gemeinde in Korinth schreibt, ist, dass er hier ein unerwartet positives Menschenbild zeichnet. Trotz aller scharfen Kritik in seinem Brief denkt er gut über die Christinnen und Christen in Korinth. Er spricht ihnen die Begabung durch den Geist Gottes zu und bringt ihnen so hohe und positive Erwartungen entgegen. Und das bewirkt etwas in dieser Gemeinde. Menschen, die so von sich hören, werden sich anders verhalten. Sie werden sich selbst als beschenkt und begabt wahrnehmen. Und das verändert sie. Paulus schafft damit eine neue, eine andere Wirklichkeit. Und das allein durch seine Haltung, durch sein Denken und seine Worte gegenüber der Gemeinde. Er erwartet Positives. Und Erwartungen sind mächtig. Wenn wir Gutes erwarten, sei es von anderen, sei es von uns selber, wird sehr wahrscheinlich auch etwas Gutes dabei herauskommen. In der Psychologie wird dieses Phänomen Pygmalion-Effekt genannt. Dabei handelt es sich um die Beobachtung, dass positive Erwartungen an Menschen auch tatsächlich positiv auf ihr Verhalten, ihre Entwicklung und ihre Leistung wirkt. In den USA wurden dazu in den 60er Jahren Experimente an Schulen gemacht. Dabei hat man Lehrern neue Klassen zugewiesen und ihnen mitgeteilt, dass es sich dabei um besonders intelligente Kinder handele, in denen in nächster Zeit große Entwicklungsschritte zu erwarten seien. In Wirklichkeit war dem aber gar nicht so. Die Kinder waren nicht überdurchschnittlich intelligent. Aber trotzdem haben sie sich mehr entwickelt und bessere Leistungen erbracht, als zu erwarten gewesen wäre. Und das allein deshalb, weil ihre Lehrer eine positive Erwartungshaltung ihnen gegenüber hatten und sie so unbewusst stark gefördert haben in ihrer Persönlichkeit. Denken hat Macht, und wie und was wir denken, beeinflusst unsere Wirklichkeit. Was das ausmacht, kenne ich von mir selber. Und ich gebe euch gerne Anteil an einem kleinen Beispiel. Ich habe manchmal tiefgreifende Fragen mit Blick auf unsere Gemeinschaft. So wie die Situation jetzt gerade ist, wie manche Dinge jetzt gerade laufen und auch, was unsere Zukunft betrifft. Da sind auch Unsicherheiten, manchmal auch Ängste. Als hineinwachsende Schwester ist das vermutlich nochmal anders, als wenn man schon viele Jahre oder Jahrzehnte in der Gemeinschaft lebt und schon so manche Stürme miterlebt hat. Manchmal beschleicht mich dann auch ein Gefühl der Ohnmacht. Was kann ich da denn schon tun? Was soll ich denn machen? Ich kann ja eh nichts bewirken im Ganzen. Ich hatte wieder mal stark dieses Gefühl, als mir eine Mitschwester in einer Mail eher beiläufig geschrieben hat: Das Stück Land, das Gott mir beziehungsweise jeder einzelnen von uns anvertraut hat, beackern, den Schatz darin finden und vielleicht auch ein kleines Pflänzchen, das hier oder da aufgeht. Dieser einfache Satz ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich denke oft daran und spüre dann: Ja, genau so ist es. Auch wenn sich zunächst nichts an meiner äußeren Situation ändert, so wird meine persönliche Lebenswirklichkeit doch eine andere, wenn ich mich an dieses Wort erinnere und es mir zu Herzen nehme. Das Stück Land, das Gott mir bzw. jeder einzelnen von uns anvertraut hat, beackern, den Schatz darin finden und vielleicht auch ein kleines Pflänzchen, das hier oder da aufgeht. Worte wie diese können auch im Größeren unsere Wirklichkeit verändern, wenn sie auf offene Herzen treffen. Das Pfingstfest ist auch so eine Erinnerung. Es ist eine Erinnerung, dass der Geist Gottes unter den frühchristlichen Gemeinden eine neue, eine andere Wirklichkeit geschaffen hat. Und es ist eine Einladung an uns, an dieser Wirklichkeit weiterzuwirken, damit sie aufblühen kann. Amen.